Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zu nachhaltiger Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und Terra Preta, was ja da vielleicht schon ein bisschen mit reinspielt. Ich bin natürlich nicht alleine, der Herr Dr. Nils ist hier und wird uns heute fachkundig bei dem Thema beraten. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Und ich würde erstmal fragen, Nils, hast du Feedback zur letzten Folge erhalten? Ich verwalte ja die Mails, da habe ich jetzt nichts gesehen. Aber wir nehmen auch ein bisschen früher auf als sonst. Also vielleicht wieder, wenn bis jetzt noch nichts da ist, wir nehmen es auf jeden Fall mit rein, dann in der nächsten Woche. Hast du persönlich etwas bekommen?
Nein, ich habe kein Feedback bekommen. Das scheint, wir waren klar in der letzten Folge, keine Fragen.
Ich denke mal. Ich habe aber noch eine Anmerkung. Hm? Von einer Zuhörerin, von der Rebecca bekommen, nämlich, wir hatten ja letztes Mal das Thema Hühner, wen das interessiert, gerne in die letzte Folge reinhören und da haben wir ja auch drüber geredet, dass so ein Hahn eigentlich eine ganz nette Ergänzung ist. Da habe ich aber gehört, dass man das zum Beispiel in Städten, dass es manchmal gar nicht erlaubt ist, einen Hahn zu halten, wegen der Lärmbelästigung und dass man da vielleicht drauf achten sollte, wenn man überlegt, sich einen Hahn anzuschaffen und vielleicht eher in urbanen Gebieten lebt, dann lieber erstmal vorher informieren, ob das überhaupt erlaubt ist.
Hätte ich jetzt auch gar nicht dran gedacht.
Ich auch nicht. Ich habe aber auch noch nie in der Stadt einen Hahn oder Hühner gehalten. Deshalb habe ich da auch nicht dran gedacht. Okay, aber wenn du sagst, sonst ist nichts mehr zu Hühnern. Ich denke, das waren wir auch sehr ausführlich letzte Woche. Dann kommen wir doch direkt mal zu unserem heutigen Thema.
Na, vorher hatte ich noch was. Und zwar hatten wir doch Hausaufgaben.
Stimmt. Oh ja.
Ja, ich hoffe, jemand hat seine Hausaufgaben gemacht.
Ich weißt du noch, was meine Hausaufgabe war?
Ich kann dir erstmal von meiner Hausaufgabe erzählen.
Genau, erzähl erstmal von deiner.
Ich komme bestimmt gleich auf deine Hausaufgabe. Also meine Hausaufgabe war nachzuschauen, was für eine Art von Dünger Hühnermist ist. Und ich habe in der letzten Folge war mir nicht immer ganz sicher, ob es wirklich Phosphordünger ist oder doch Stickstoffdünger. Ich habe nachgeschaut. Aber
die Frage war nicht, was für ein Dünger das ist, sondern welcher Nährstoff extrem in dem Mist vorhanden ist. Genau.
Genau, und das, was ich gefunden habe, hat mich ein bisschen überrascht. Also es scheint in allem ziemlich hoch zu sein, wenn man es mit anderen Düngemitteln vergleicht. Aber andere Düngemittel haben normalerweise nicht so viel Phosphor. Ist das richtig?
Ja, da wird unsere kritische Zuhörerschaft das Ganze mal nochmal auseinandernehmen und ihr harsches Feedback hier einfließen lassen. Ich denke, du bist da so gebildet und dass das doch dazu passt. Weißt du denn noch, was ich auf hatte? Ich hatte doch auch irgendwas, aber ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich hatte es eben noch. Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch dran gedacht.
Vielleicht fällt es dir in der Folge noch ein, dann gehen wir nochmal drauf ein, weil ich habe es nämlich auch, habe es jetzt auch nicht vor Augen. Okay, aber du kommst ja sicher noch drauf, du hast ja sicher noch ein paar Pausen zwischendurch, in denen du überlegen kannst.
Willst du Monologe heute zum Besten geben?
Oh, ich weiß ja nicht. Ich habe viel zu sagen zu dem Thema, muss ich sagen. Und ansonsten kriege ich heute zwei Hausaufgaben oder hol die für nächstes Mal nach. Aber ich denke, da fällt uns ja sicher noch einiges ein. Okay, kommen wir mal zu unserem heutigen Thema, falls wir dann jetzt mit deiner Hausaufgabe durch sind, meine ja nicht so ganz. Heute haben wir uns das Thema Terra Preta ausgesucht und ich denke, da haben viele schon von gehört. Wir hatten ja in unserer allerersten Folge über Pflanzenkohle gesprochen. Sehen wir gleich, wo da der Zusammenhang ist. Und Terra Preta haben, glaube ich, schon mehr Leute gehört. Aber jetzt, um mal ganz kurz die Struktur ein bisschen aufzuzeichnen, dass ihr wisst, worum es heute geht. Wir wollen erst so ein bisschen über die Geschichte vielleicht reden und dann, was ist Terra Preta, wie wird sie hergestellt heutzutage, wo wird sie eingesetzt und wie kann man sie auch selber für den Garten vielleicht herstellen und was bringt es natürlich. Da werden wir heute drauf eingehen und wir haben ja unseren Geschichtsexperten hier, den Nils, der gerne ein bisschen in der Historie kramt und so bis zur Wurzel dringt und dann wirklich herausfindet, dem Ganzen auf den Zahn geht und herausfindet, Zahn fühlt und dann herausfindet, wo es herkommt. Genauso heute bei der Terra Preta. Und Nils, ich habe schon gehört, du hast sehr viel dazu vorbereitet. Wo kommt die Terra Preta her? Was ist das überhaupt und warum ist das so ein spannendes Thema?
Ja, die Messlatte ja schon hochgesetzt, aber ich habe in der Tat ein bisschen was zu Terra Preta rausgesucht. Und zwar wer Portugiesisch spricht, wird wahrscheinlich erkannt haben, dass Terra Preta aus dem Portugiesischen kommt. Das heißt nämlich im Grunde schwarze Erde. Und sie ist im Grunde auch nichts anderes. Wenn man sich Terra Preta anschaut, sieht sie aus wie sehr, sehr dunkle Erde. Das liegt vor allem daran, weil das einen hohen Kohlenstoffgehalt hat. Weil sie einen hohen Kohlenstoffgehalt hat. Also, dass da viel, zum Beispiel Holzkohle mit drin ist. Und der Ursprung dieser Terra Preta, wenn man sich jetzt überlegt, gut, warum hat es denn diesen portugiesischen Namen, liegt im Amazonasgebiet in Südamerika. Da sind ja dann, das waren ja Kolonien, ehemalige Kolonien der Portugiesen und dementsprechend ist es auch von den Portugiesen geprägt worden. Aber sie wurde nicht von den Portugiesen erfunden, sondern von den indigenen Völkern, die dort gelebt haben, noch bevor die Europäer amerikanischen Boden betreten haben. Das erste Mal, so wirklich erwähnt, wurde sie in den 1870er Jahren, also vor knapp 150 Jahren. Und das war ganz seltsam, weil man hat auf einmal, man ist durch diesen Wald gegangen, durch die verschiedenen indigenen Strukturen, die da waren, und man hat ja alle als ungebildete, unzivilisierte Völker wahrgenommen. Und auf einmal findet man in diesem tropischen Boden, der normalerweise sehr unfruchtbar ist, sehr, sehr fruchtbaren, schwarzen Boden. Man weiß nicht, wo der herkommt. Dann gab es noch so ein paar Ungereimtheiten. Einige Experten haben dann vermutet, dass es vulkanischen Ursprung hat oder dass es irgendwelche Flusssedimente sind und sowas. Naja, heutzutage glaubt man daran, dass das menschlich gemacht ist. Da hat man Knochen drin gefunden, Tonscherben und so weiter. Also, dass es von menschlichen Siedlungen abstammt. Und genau, die Forschung dazu ging halt immer weiter und weiter. Und man hat halt festgestellt, dass dieser Boden sehr fruchtbar ist. Ich habe fruchtbar. Es ist schwer festzumachen, wie fruchtbar er ist. Was ich gelesen habe, ist, dass Tomaten wohl viermal so viel Ertrag geben sollen. Ich habe jetzt leider nicht herausgelesen, aus im Vergleich zu was. Hast du da vielleicht was zu?
Nee, aber es ist natürlich auch schwer, Fruchtbarkeit zu messen. Also es gibt ja da nicht so direkt einen Parameter für. Aber viermal so viel wäre natürlich schon extrem krass.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ne? Und was man auch, das hatte ich in einer Folge auch schon mal angesprochen, was man sich auch vor Augen führen muss, diese indigenen Völker, die dort waren, das waren halt schon große Zivilisationen. Also da gab es Siedlungen mit über 10.000 Menschen. Und dafür muss man halt auch erstmal eine Landwirtschaft auf die Beine stellen, die so eine große Siedlung ernähren können. Und was man findet, diese Terra Preta findet man auf Flächen von ungefähr 20 Hektar Größen. Es gibt auch welche, die sind 350 Hektar groß. Das heißt, es sind große Flächen, auf denen diese Terra Preta zu finden ist. Das heißt, da haben ganz viele Menschen ganz lange dran gewerkelt und zugetan, um das so fruchtbar zu machen, wie es heute noch ist. Denn diese Terra Preta, die altert sehr gut. Die, die wurden halt vor vielen Hunderten bis über 1000 Jahre ist die Terra Preta entstanden, ne, über der Zeit. Und die gibt es heute immer noch und die ist heute immer noch sehr fruchtbar, sodass der Boden da immer noch heiß umkämpft ist.
Also ist es so, du meintest ja, das wäre erstmals im 19. Jahrhundert irgendwann erwähnt worden. Mhm. Es ist aber nicht so, dass die aus diesem Jahr kommt, sondern die ist schon deutlich älter.
Deutlich älter, ja. Viele Jahrhunderte, Jahrtausende älter.
Ich habe mal gelesen, dass vielleicht wolltest du das auch noch sagen und ich greife einfach vor, dass die indigenen Völker drauf gekommen sind, die zu benutzen. Also die müssen ja auch irgendwie, also die wussten ja nicht, okay, Pflanzenkohle oder Holzkohle ist direkt fruchtbar, sondern dass sie halt irgendwo ihren Abfall hingeschmissen haben. Ne? Du hast ja gesagt, da sind Erntereste, Knochen und so, Tonscherben drin. Und dann haben die viel mit Feuern gearbeitet, viel Feuer gemacht und diese Kohle dann auch dazu geschmissen. Und da haben sie dann gesehen, dass es da sehr gut gewachsen ist. Und dann, wie du gesagt hast, ne, sind halt nicht so zurückgeblieben, wie die Siedler das vielleicht dachten, sondern sind dann schon drauf gekommen, okay, das scheint ein gutes Gemisch zu sein, das machen wir vielleicht mal im größeren Stil. Und diese Terra Preta, wenn man sich da so Querschnitte ansieht des Bodens, die geht ja schon richtig tief, also es muss wirklich sehr lange, sehr viel eingebracht worden sein, weil es ist nicht so einfach, wirklich so viel Masse überhaupt dahin zu kriegen, wenn man es nicht wirklich regelmäßig und viel macht.
Genau, richtig. Also habe ich ja eben kurz angeschnitten, da in den Terra Preta ist vor allem Kohle, was da eine aktive Substanz ist, aber da sind noch ganz viele andere Sachen drin, Gräten, Muschelschalen, man kann Überreste von menschlichen Fäkalien finden. Also da ist ein wildes Gemisch aus allen möglichen organischen Materialien drin, die das Ganze so fruchtbar machen.
Kommen wir ja vielleicht nachher noch zu, wie man das als Privatperson heutzutage einfach nachmachen kann. Denn ich denke, du hast ja gesagt, zum Teil über ein paar tausend Jahre vielleicht schon da, und die ist immer noch fruchtbar. Das heißt ja, okay, wäre ganz cool, wenn ich mir das für meinen Garten irgendwie nachmachen könnte. Und das geht ja auch. Klar, der Gartenboden ist natürlich nicht so schlecht wie Urwaldboden, der ständig ausgewaschen wird und sehr nährstoffarm ist.
Oder?
Bitte?
Also wenn ich mir jetzt einen Urwaldboden vorstelle, das denkt man ja gar nicht, dass er so unfruchtbar sein soll.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall so. Also man wird dann wahrscheinlich, diese Verbesserung wird nicht so extrem sein. Aber da gut, da kommen wir später zu. Nicht so extrem wie im Urwald, aber trotzdem wahrscheinlich ein lohnenswerter Versuch. Was ich auch noch gelesen habe, oder möchtest du noch was zu den indigenen Völkern und der Terra Preta jetzt speziell sagen?
Nö, ich mach
Okay,
ruhig mal.
ich habe meins passt auch noch dazu. Und zwar wurde Terra Preta nämlich nicht nur in Südamerika gefunden, sondern nämlich auch zum Beispiel in Deutschland.
Ach was.
Und da gab es wohl auch Völker, die diese Terra Preta zu nutzen wussten. Und diese Funde stammen aus dem 9. Jahrhundert. Und
Oha.
zwar aus dem Wendland. Weißt du, wo das Wendland ist? Ich wusste es nicht.
Es hat nichts mit Wendler zu tun, oder?
Ich gehe nicht davon aus. Das Wendland ist im östlichen Niedersachsen. Und da wurde auch Terra Preta nachgewiesen. Da haben sich im 9. Jahrhundert Slawen angesiedelt. Und diese Terra Preta ist identisch zum südamerikanischen Vorbild. Und die haben damit den nährstoffarmen Sandboden aufgewertet, weil Sandboden ist ja auch, ne, hält sehr schnell sehr schlecht Wasser, wird vieles ausgewaschen und damit haben die ihre Böden verbessert.
Aha, das wusste ich ja gar nicht.
Das wusste ich auch nicht, aber ich dachte, ich muss ein bisschen was hier auf Schlaumeier machen, wenn du da deinen Geschichtsvortrag hältst. Deshalb habe
Hast
ich
du
da geguckt,
geschafft,
ob ich da
ja.
was zu finde. Nee, aber ich fand es sehr spannend. Das ist immer so ein südamerikanisches Ding, aber es scheinen ja noch mehr Leute drauf gekommen zu sein.
Oha, gibt's die jetzt? Also ist die heute immer noch da? Das würde mich interessieren.
Also es wurde ja auf jeden Fall nachgewiesen. Also es war ein Forscherteam um den, ich weiß nicht, ob du den Namen Glaser schon mal gehört hast. Bruno
Ja,
Glaser ist so
doch, ich habe
der
ein.
bekannteste deutsche Pflanzenkohle-Therapeuta, Professor, Forscher, wie auch immer man es
Ich
nennen
habe im
möchte.
Vorfeld auch einen Artikel von dem gelesen, zur
Genau,
Vorbereitung.
wenn man nach Pflanzenkohle sucht, man findet sehr viele Artikel, auch sehr gute Artikel von ihm. Und genau, und er hat da eine Forschungsreihe zu angesetzt und die haben das jetzt heutzutage nachweisen können. Ich weiß natürlich nicht, ob das so wie in Südamerika ist, dass man da wirklich 2 Meter tiefe, dunkel, schwarze Schichten findet, weil das wäre ja sehr offensichtlich. Wahrscheinlich eher in kleineren Formen.
Ja gut, ne? Aber ich meine, wenn man es nachgewiesen hat, dann muss es ja da sein. Also das ist aber auch was ganz Interessantes. Also was du gerade gesagt hast, dass es genau da vorkommt, wo halt der Boden relativ karg ist. Na, ich denke, da muss man ja irgendwas machen, damit man was Gutes anbauen kann. Und
Letzte Woche haben wir mit jemandem aus Berlin gesprochen und der hatte ja auch erzählt, dass da ist ja auch extrem sandiger Boden und dass sie da auch sich wirklich Tricks überlegen müssen, wie die ihren Boden wieder fruchtbar oder wie die ihren Boden fruchtbarer kriegen, weil der Boden hält halt nichts, da versickert alles direkt, alles wird ausgewaschen und da ist so Terra Preta natürlich eine Waffe der Wahl. Okay, ich weiß nicht, ob du noch was zur Geschichte der Therapie, ich habe es eben schon mal gefragt, aber sonst
Nö.
können wir vielleicht mal ein bisschen in die Neuzeit gehen oder möchtest du
Genau,
noch was
da würde
anderes
ich
machen?
nämlich jetzt wollte ich dich nämlich jetzt fragen, wenn wir jetzt sehen, okay, in der Vergangenheit, in der Historie wurde sie genutzt, aber wie kann man die denn heutzutage noch nutzen?
Da geht es natürlich, Therapeuta haben wir ja schon gehört. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe mich natürlich noch mal ein bisschen vorbereitet auf die Folge und noch mal ein paar Artikel gelesen. Und oft in dieser populären Medien wird so Therapeuta und Pflanzenkohle im Boden, wird so ein bisschen verwischt das Ganze so ein bisschen. Ne? Also es ist nie so, Therapeuta ist ja eigentlich nicht nur Pflanzenkohle, sondern das, wie wir schon eben gesagt haben, ist noch sehr viel anderes mit dabei. Und Pflanzenkohle macht nur einen kleinen Anteil, also einen relativ kleinen Anteil aus. Und da müsste man vielleicht, können wir vielleicht jetzt als erstes mal machen, ne, dass wir mal so definieren, was ist denn zum Beispiel in so einer Pflanzenkohle drin. Und da habe ich mal, für mein Studium habe ich mit einer Firma zusammengearbeitet, die Pflanzenkohle verkaufen. Und die haben gleichzeitig so ein Rezept ausgearbeitet mit ihren, also sie haben sehr viele Versuchsfelder angelegt und haben sie so ein Rezept ausgearbeitet. Und wenn du möchtest, können wir das mal durchgehen. Und das ist, glaube ich, auch was zum Nachkochen.
Oh, sehr gerne.
Fangen wir mal an. Wir haben jetzt schon die Pflanzenkohle angesprochen. Diese Erde, die ist ja extrem schwarz. Du hast gesagt, sie hat einen hohen Kohlenstoffanteil. Was schätzt du, wie viel Pflanzenkohle kommt da so rein, wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns so eine Terra Preta heutzutage selber machen?
Uff. Also ich würde schon sagen, dass das der größte Bestandteil ist. Vielleicht so 80% davon mindestens.
10-15% nur.
Hä? Ach was.
Ja. Also wie gesagt, Pflanzenkohle ist doch hier ein relativ kleiner Anteil. Deshalb ist es natürlich dann immer gefährlich in Anführungszeichen, wenn man in Pflanzenkohle und Terra Preta so ein bisschen synonym verwendet, weil es schon verschiedene Dinge sind. Genau. Dann haben wir noch einen zweiten wichtigen Punkt, nämlich etwas, was uns die, haben wir eben schon angesprochen, Nährstoffe liefert, nämlich Tiermist zum Beispiel. Davon haben wir 20% und im ersten Schritt, ich würde sagen, dieses Rezept packe ich auch in die Shownotes, da könnt ihr das gerne mal nachmachen, wenn ihr möchtet. Und genau, und dann, also das ist jetzt natürlich auch ein, also gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Das ist jetzt dieses, ne, was ich ja gesagt habe von dieser Firma. Und da mischt man den Tiermist 20% mit der Pflanzenkohle 10-15%. Dann kommt als nächstes dazu, ich weiß nicht, ob du schon mal von effektiven Mikroorganismen gehört hast.
Ja, habe ich schon von gehört.
Können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Ist ja ein ganz spannendes und, glaube ich, inzwischen sehr beliebtes Thema. Ne? Ist, glaube ich, so im Gartenbereich sehr, sehr gut angekommen. Man kann statt diesen effektiven Mikroorganismen, kann man auch Pflanzenjauche zum Beispiel nehmen, Brennnesseljauche. Hast du es schon mal selber gemacht?
Höchstens unfreiwillig, ne? Wenn man einfach Wasser irgendwo rumstehen hat und dann sind da irgendwelche Pflanzenteile drin und nach einer Zeit fangen sie an, eine Jauche zu bilden. Es riecht auf jeden Fall sehr interessant.
Genau, es riecht, aber es soll ja sehr effektiv sein, habe ich gehört. Und eigentlich auch ja extrem leicht selber zu machen.
Aber ich muss da sagen, ich habe da unterschiedliche Sachen gehört, weil auf der einen Seite sagt man ja normalerweise immer, wenn du, also zum Beispiel auch wenn du einen Komposttee machst, du musst den, wie heißt das, aerob machen, also dass da Luft drin ist, dass da viel Luftsauerstoff drin ist, dass da aerobe Bakterien drin sind. Und in der Jauche, da hast du ja anaerobe Bedingungen. Das heißt, da werden ja sehr viele anaerobe Mikroorganismen drin sein. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Jauche die Mikroorganismen sind, also in der Jauche die Mikroorganismen sind, die man dann auch später in der Terra Preta haben möchte.
Aber vielleicht möchtest du ja die Nährstoffe, die da drin sind, haben.
Ja, das schon, mit Sicherheit.
Ne? Genau. Da habe ich jetzt natürlich nicht zu den Bakterien drin mich nicht genau informiert, aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter durch. Wir können ja auch über so hier EMA, effektive Mikroorganismen und Pflanzenjauche und sowas, können wir ja gerne mal in einer anderen Folge reden. Genau, auf jeden Fall mischt man dann, ne, Pflanzenkohle, Tiermist, Pflanzenjauche und dann kommt noch was Spannendes dazu, nämlich Kompost, und das ist für dieses Rezept der größte Anteil mit 60%. Und dann kommt hier noch eine Sache hinzu, nämlich Gesteinsmehl. Vielleicht ist das so ein bisschen auf die wie heißen sie? Diese ganzen Scherben und so, Tonteile, die noch mit drin war, das so ein bisschen das Äquivalent dazu, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dann muss man es natürlich noch luftig abdecken und eine Zeit lang stehen lassen, 5-6 Wochen, dann fermentiert es und dann ist es fertig zum Ausbringen. Und was jetzt noch natürlich wichtig ist, wie viel man ungefähr ausbringt. Und das kommt natürlich sehr auf die Art der Pflanze an, der Kulturpflanze, die man da angebaut hat. Wenn man natürlich den Kürbis, den der Nils so schätzt, anbaut, dann braucht man viele Nährstoffe und dann bringt man so 20 Liter pro Kubikmeter aus. Kann man sich ungefähr ausrechnen, pro Quadratmeter, Entschuldigung, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel man für sein ganzes Beet dann braucht. Und wenn man aber Schwachzehrer hat, also Pflanzen mit wenig Nährstoffanforderungen, dann sind es nur 5 Liter. Also man braucht gar nicht so viel. Klar, wenn man jetzt ein sehr großes Beet hat, dann braucht man auch viel Terra Preta. Aber es ist doch sicherlich noch günstiger, selber herzustellen als fertiges. Man kann ja auch fertige kaufen. Aber ich denke, das selber herstellen macht ja, ist ja auch, wenn man Permakultur ist ja auch unser Thema, ne? Es passt da ja auch ein bisschen besser zu, weil da ja auch viel so Kompost oder Tiermist oder so fällt ja auch als Abfallstoff an. Und da macht es natürlich mehr Sinn, das selber herzustellen.
Ja, auf jeden Fall.
Wäre das mal was für dich, sowas selber herstellen? Oder hast du es schon mal gemacht sogar?
Nee, selbst hergestellt habe ich es noch nicht, aber ich habe mich im Vorfeld, da habe ich mir auch so ein paar Rezepte mal durchgelesen. Und die Rezepte, hast du ja eben schon angesprochen, die unterscheiden sich immer sehr stark. Auch die Empfehlung, wie viel man nun wirklich ausbringen soll, unterscheidet sich auch stark. Also ich hätte...
Wäre natürlich jetzt interessant zu hören, was deine Rezepte sagen.
Also ich habe jetzt ein Rezept, das ich mir aufgeschrieben, deswegen habe ich dir eben auch 80% getippt, weil hier, die haben es direkt mit Litern gemacht, die haben gesagt, du nimmst 20 Liter Kohle, 6 Liter Urin, 1 Liter effektive Mikroorganismen, die kann man sicher kaufen, und 2 Kilo Urgesteinsmehl. Und dann vermischt man das und bringt das aus. Das hat sich ja jetzt schon anders angehört.
Ja, ja. Müsste man, das wäre natürlich jetzt sehr spannend, da einen Versuch zu machen, ne? Okay, wir nehmen einmal das eine Rezept, was du rausgesucht hast, man nimmt das Rezept, was ich hier habe, und dann schaut man, wie entwickeln sich die Pflanzen da drauf. Fände ich mega spannend. Vielleicht können wir das ja im Frühjahr irgendwie so mal starten, ne? Das wäre jetzt über den Winter, stellen wir unsere eigene Therapreta her und im Frühjahr werten wir dann unser Experiment oder starten wir unser Experiment, werten es dann im Podcast aus und gucken mal, was bei rauskommt.
Hört sich auf jeden Fall interessant an. Und was du eben sagtest mit den Mikroorganismen, boah, ich habe nämlich, ich wollte mich ja vorbereiten auf diese Folge und dann habe ich so eine knappe Stunde, habe mich durch ein paar verschiedene Artikel gelesen und irgendwann bin ich halt auf dieses Rezept gekommen und dachte, warte mal, effektive Mikroorganismen. Ich habe auch gesehen, man kann auch diesen Komposttee machen. In diesem Komposttee soll doch auch Mikroorganismen drin sein. Jetzt habe ich mich gefragt, sind das ähnliche Mikroorganismen, fehlen da welche? Dann bin ich in den Strudel von Google und Google Scholar und anderen Artikeln gekommen. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall eine Folge zu machen, wie sich das Ganze aufbaut. Auch und auch, weil das so ein Thema ist, ähnlich wie das hier, wo zum Beispiel, wenn man sich selbst seine eigenen effektiven Mikroorganismen herstellen will, wo es auch ganz viele verschiedene Rezepte gibt. Auch beim Komposttee, interessanterweise. Auf deutschen Seiten habe ich ganz oft gelesen, du nimmst Kompost und verrührst ihn im Wasser und dann ist er fertig. Auf englischsprachigen Seiten habe ich dann oft von einem aktivierten Komposttee gelesen. Da machst du das Ganze auch, fügst aber noch Zucker hinzu, machst so eine kleine, also bringst so einen kleinen Schlauch da rein, womit du Luft reinpustest und bringst ganz viel Luft dort rein, damit viele Mikroorganismen sich bilden. Also das ging schon ein ganzes Stück weiter. Und da muss ich ehrlich sagen, also es war gar nicht so einfach jetzt abzuschätzen, okay, sind das jetzt überhaupt dieselben Dinge, worüber gesprochen wird? Aber wie gesagt, ich glaube, das könnte eine eigene Folge werden.
Das wäre ja auch, das sind ja echt spannende Sachen. Das ist ja auch alles nicht so mega kompliziert. Ne? Das sind ja alles Sachen, wenn ich die Zutaten da habe, die kriege ich auch irgendwo im Gartenbedarf oder so wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt das nicht zu Hause habe, dann kann man das ja sehr gut selber ausprobieren. Ne? Würde ich sagen, das nehmen wir uns mal vor, dass wir das im nächsten Frühjahr starten an unsere Versuchsreihen und bis dahin müssen wir unsere Substrate fertig haben.
Genau, richtig.
Habe ich jetzt mal so festgelegt. Für uns beide.
Sehr gut.
Okay, jetzt haben wir ja gesagt, wir sind ja dieses Rezept durchgegangen und die Sachen, die man reinpackt, waren ja zumindest die gleichen, ne? Klar, von dem einen bei dir mehr, von dem anderen bei mir weniger. Gehen wir mal durch. Tiermist ist klar, viele Nährstoffe. Diese Mikroorganismen, das denke ich auch verständlich, Kompost. Jetzt haben wir aber die Pflanzenkohle und die scheint ja ein extrem wichtiger Part dieser Therapreta zu sein. Nicht nur, weil sie die Farbe gibt, sondern sie hat ja sicherlich auch einen anderen Vorteil. Nils, kannst du uns erklären, warum oder was die Pflanzenkohle da drin macht, dass es diese Therapreta so effektiv wird und oft Pflanzenkohle synonym mit Therapreta benutzt wird.
Da muss ich also ganz vorsichtig sein, was ich jetzt hier sage, weil mir gegenüber sitzt ja der Pflanzenkohle-Experte. Hast doch auch in deiner Bachelor-These darüber geschrieben, kann ich mich erinnern. Deswegen, aber ich versuch's mal.
Aber nur in einem Unterkapitel.
Okay, ich versuch's mal. Also Pflanzenkohle hat mehrere Effekte. Zum einen, also fangen wir mal so rum an. Pflanzenkohle ist ja im Grunde nichts anderes als verkohlte Biomasse. Also Zweige, Äste, Rinde, Nussschale und so weiter. Wenn das dann auf über 300, 400, 500, 600 Grad erhitzt wird, verkohlt das. Das heißt, es verbrennt nicht, sondern der Kohlenstoff bleibt zurück und viele andere Substanzen werden halt dann ausgestoßen als Holzgas, Holzessig und das Ganze verbrennt. Und am Ende bleibt nur noch die Kohle übrig. Und diese Kohle hat eine sehr hohe Oberfläche. Das ist, weil die so ganz viele kleine Öffnungen hat. Ich glaube, Mesoporen sind einige dieser Öffnungen. Franz kann bestimmt noch mehr von diesen Poren nennen.
Ich glaube, da kommt es immer auf die Größe an, aber Poren allgemein beschreibt es, glaube ich,
genau, ganz gut. Und in diesen Poren können sich gut Nährstoffe dran anbinden. Die werden dann wie so mit so einer kleinen Magnetkraft daran angebunden. Ist wie so ein Schwamm, der dann praktisch diese Nährstoffe aufsaugt aus der Umgebung und die können dann auch wieder von dort abgegeben werden. Und Mikroorganismen können sehr gut in diesen Poren und in dieser Kohle leben. Und diese Mikroorganismen sind ganz wichtig dafür, damit Pflanzen die Nährstoffe gut aufnehmen können. Also sie bilden die Brücke zwischen den Nährstoffen und den Pflanzenwurzeln. Deswegen ist die Pflanzenkohle so wichtig oder fördert die Pflanzenkohle so sehr, dass wir gesunde und ertragreiche Pflanzen haben. War das gut?
Genau, und ja, auf jeden Fall. Was man vielleicht noch sagen könnte, es ist auch so, dass wir, du hast ja die Poren angesprochen, da kann auch Wasser sich sehr gut reinsetzen.
Oh ja, richtig, ja.
Und dann saugt sie, ich weiß, dass du das weißt, Und dann speichert diese Pflanzenkohle auch sehr viel Wasser. Und das ist ja sicher oder sicherlich gerade bei so Sandböden, wie wir drüber gesprochen haben, ein großer Vorteil. Weil da muss man viel gießen, das Wasser läuft einfach ab, der hat keine hohe Wasserkapazität dieser Boden, also kann das Wasser nicht gut halten. Und das ist da sicher auch sehr wichtig. Genau, was du gesagt hast mit den Nährstoffen, die sich an der Oberfläche binden, das ist ja sicher im Amazonasgebiet auch ein großer Vorteil gewesen, weil sonst die Nährstoffe sehr leicht ausgewaschen werden. Mhm. Und da konnten sie da halt, zum einen wurden sie natürlich direkt mit dem Kompost und so eingebracht, zum anderen konnten sie dann da festgehalten werden und von der Pflanze aufgenommen. Und natürlich, wie du gut dargestellt hast, zuerst von den Mikroorganismen mineralisiert, sodass die Pflanze die aufnehmen kann. Ja, sehr gut. Also ich lese immer Wundererde und das trifft es ja doch ganz gut, dieser Begriff. Weil Tausendsasser, die Therapreta. Jetzt ist natürlich auch noch spannend, Therapreta, wenn wir sagen, das ist eine Wundererde, ein Superboden quasi, warum mischt sich das nicht jeder zusammen, jeder Landwirt, und macht einen Therapreta-Boden aus seinem Feld und hat dann viermal so hohe, um jetzt mal das Tomatenbeispiel zu nehmen, ohne jetzt da eine Referenz zu haben, viermal so hohe Erträge. Hast du eine Idee, warum man das oder ob man das macht und warum man das macht oder warum man es vielleicht nicht macht? Weil sonst würden wir hier sehr viele schwarze Felder sehen, was wir ja nicht tun.
Ja, das frage ich mich auch, warum man das nicht mehr macht. Ich kann mir gut vorstellen, also ich habe gehört, dass wir hier in Mitteleuropa oder gerade in Deutschland schon ziemlich fruchtbare Böden haben und dass dann der Effekt von Therapreta wahrscheinlich nicht so groß wäre. Also wenn jetzt der Ertrag, sagen wir mal, um 10% oder um 5% höher werden würde, ist das jetzt nicht so ein Unterschied, als wenn ich sage, der Ertrag ist 40-50% höher.
Genau, das ist sicher ein guter Punkt. Ne? Wir haben ja gesagt, in den Regenwäldern ist der Boden sehr nährstoffarm. Das ist er ja hier eher nicht.
Ich habe übrigens gelesen, dass der so nährstoffarm ist, weil es da so warm ist und so viel regnet. Das heißt, jegliche organische Masse, die dort ist, die kompostiert sehr schnell weg und dadurch wird es sehr schnell von den Pflanzen aufgenommen und dann ist halt nichts mehr da.
Das hast du ja auch gesagt, dass es in Australien musste, war das nicht auch mit dem Mulchen, dass man da so eine dicke Schicht nehmen musste?
Genau, weil es so schnell sich umsetzt, ja.
Genau. Genau, das habe ich auch gelesen. Und was noch ein Faktor? Das ist natürlich ein Faktor, wenn wir sagen, okay, das ist in Deutschland zum Beispiel dann nicht mehr so effektiv, weil die Böden schon sehr gut sind und die Steigerung da nicht so groß ist. Es ist halt auch relativ teuer. Eine Tonne Pflanzenkohle, wo wir ja gesagt haben, das ist ein großer Bestandteil der Therapreta, kostet 600 Euro ungefähr. Und wenn du dann überlegst, was Felder, die ein paar Hektar groß sind, da musst du halt schon echt Geld in die Hand nehmen. Und wahrscheinlich, wenn du richtig gut düngst und noch spritzt, dann ist es wahrscheinlich überhaupt keine Steigerung. Du könntest dann halt weniger Düngemittel benutzen, müsstest weniger Pestizide spritzen und hättest dann aber nicht diesen Mehrertrag. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund oder ein wichtiger Grund, warum es in Deutschland nicht so oder fast gar nicht genutzt wird. Also ich kenne es auch eher so von kleinen Projekten, wo es gemacht wird. Nicht, dass da jetzt jemand mit über 100 Hektar anfängt, da seine Felder das einzusetzen. Was ich denke, was auch noch, oder was ich weiß, dass auch noch ein Grund ist, ist, wenn wir wieder auf die Pflanzenkohle kommen, dass die Pflanzenkohle war lange Zeit gar nicht in der Düngemittelverordnung. Wir haben ja schon mal die Folge gehabt, wo wir über die EU geredet haben und die EU gibt so eine Düngemittelverordnung raus, wo steht, was du in deinen Boden einbringen darfst und was nicht. Und Pflanzenkohle stand da lange Zeit nicht drin. Und Pflanzenkohle, deshalb war es so ein Graubereich, manche haben es gemacht, aber es war halt nicht definiert, dass du es darfst oder nicht darfst. Und das hat sich geändert jetzt mit der neuen, ich glaube, die ist schon raus, die neue Düngemittelverordnung von 2021 ist sie, meine ich. Ich weiß nicht genau, wann sie in Kraft tritt. Und da steht Pflanzenkohle drinne, aber auch nur aus unbehandeltem Holz, glaube ich. Mhm. Also unbehandeltes Holz als Pflanzenkohle dürfte man dann benutzen. Sowas wie Klärschlamm und so steht nicht drin. Mhm. Was natürlich auch noch interessant wäre, weil das halt ein großer Abfallstoff ist, der anfällt, den man nutzen könnte. Mhm. Und deshalb ist vielleicht auch ein Grund, warum die Pflanzenkohle noch so teuer ist.
War das Klärschlamm?
Ja, und gerade für Landwirte so teuer ist. Ja.
Hat Klärschlamm, also wenn man Pflanzenkohle aus Klärschlamm macht, nicht noch den Vorteil, dass im Klärschlamm sehr viel Phosphor drin ist? Jetzt bin ich wieder beim Phosphor. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch so eine Düngekrise, so eine weltweite, weil man kein oder weil die Phosphorvorräte zu Neige gehen.
Genau, das ist halt so, dass es halt begrenzt ist. Es ist jetzt nicht so, dass man kein Phosphat mehr hat, aber es ist halt endlich. Und deshalb muss man jetzt sich überlegen, wie man es recyceln kann. Denn es ist sehr viel Phosphat da, gerade, ne, wie du gesagt hast, Abwässer zum Beispiel. Man müsste es halt nur irgendwie extrahieren. Und solange es das halt noch günstiger ist, ist die Reste abzubauen, die es gibt, ist das halt auch nicht so. Es braucht halt immer so einen Kostendruck, dass da auch an wirklich innovative Ideen kommen, weil sonst macht's halt keiner. Aber ja, das ist genau, bei dem Klärschlamm wäre das noch so, aber den darfst du jetzt, wo natürlich nur Pflanzenkohle aus unbehandeltem Holz, glaube ich, drinne steht, ich guck's nochmal nach, ist es natürlich auch so, dass du dann hast, okay, wenn ich das darf, dann darf ich wahrscheinlich Klärschlamm nicht benutzen.
Ja.
Weil man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt außer der Therapreta gibt es halt sehr wenig Langzeitstudien und besonders Pflanzenkohle ist halt sehr stabile Kohlenstoffverbindungen. Das heißt, sie bleibt auch extrem lange im Boden. Ne? Wir haben ja da gesagt, ein paar tausend Jahre und es ist immer noch drin. Und außer dieser Therapreta in Südamerika hat man ja halt wenige Studien, die sehr über einen sehr langen Zeitraum gehen. Also nicht 10 Jahre, sondern wirklich 100 Jahre oder so. Und wenn man die Kohle einmal einbringt, dann kriegst du sie halt nicht mehr raus. Und wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, wow, das ist vielleicht doch nicht so gut, hätte man halt ein Problem. Deshalb ist man da, glaube ich, auch noch ein bisschen vorsichtig.
Gerade in Europa ist das doch so ein Ding, dass man lieber den Innovationen etwas weiter hinterherläuft, als dann irgendeinen Fehler zu begehen. Ich glaube, in Amerika ist es weiter, ne? Da habe ich mal gelesen, dass es da sogar subventioniert ist, wenn man Kohle auf die Äcker bringt.
Ich meine auch, und es wird da auch, glaube ich, mehr gemacht. Was natürlich auch noch ein Ding ist diese, wir haben ja in der allerersten Folge haben wir schon über Pflanzenkohle an sich gesprochen. Könnt ihr gerne mal in die Folge reinhören. Oder vielleicht auch nicht, da waren wir noch nicht so eingespielt. Ja,
das ist doch mal ein schlechtes Mikro.
Vielleicht, genau, Nils hatte ein schlechtes Mikro, hört da vielleicht besser nicht rein. Deshalb sage ich es nochmal. Pflanzenkohle ist ja auch eine CO2-Senke. Und jetzt könnte man natürlich sagen, die Landwirte kriegen ja auch, oder nicht nur Landwirte, kriegen ja Geld dafür, wenn man CO2 langfristig speichert. Was schätzt du, was kriegt man für die Tonne? Hast du dann einen Betrag im Kopf an Euro oder gar nicht?
Warte mal, ich würde mal schätzen, es ist ähnlich wie das CO2-Zertifikat und wie ist da der Preis? Keine Ahnung, 60 Euro, 70?
Ah, es sind 30.
Oh, 30.
Zumindest in der Quelle, die ich habe. Ich hätte da vielleicht nochmal auf die Zahlen gucken sollen. Ich weiß, dass sich das viel, viel ändert in den letzten Jahren. Also genau, so ein Wert zwischen 30 und 70 Euro. Und wenn man da einen höheren Wert hätte und sagt, okay, Leute, wenn ihr Therapreta ausbringt, da ist Pflanzenkohle drin, die ist so und so stabil, und dann kriegt ihr, ich habe gelesen von dem Professor Glaser, über den wir eben gesprochen haben, er meinte, wenn es 100 Euro bringen würde, die Tonne, dann wäre es auch deutlich attraktiver, das zu machen für Landwirte. Aber es ist halt, also so viel bekommt man halt noch nicht.
Wer weiß, vielleicht in Zukunft, also die CO2-Zertifikate sollen doch auch immer teurer werden.
Das stimmt, ne? Mhm. Genau, das stimmt. Aber es ist halt noch und diese Differenz, glaube ich, dazwischen, damit werden so Klimaprojekte gefördert oder so. Aber gut, vielleicht ein Thema für eine andere Sendung. Also man bekommt nicht so viel, wie man bezahlen muss.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Aber da möchte ich nochmal einen kurzen Punkt hervorheben. Und zwar, das ging jetzt so ein bisschen unter. Also es ist eine CO2-Senke. Das ist schon ein ziemlich großer Faktor, ne? Wenn man sich mal vorstellt, was haben wir momentan für Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszufiltern. Man hört immer mal wieder davon, im Englischen Carbon Capture, Carbon Storage. Man hört immer mal wieder davon von diesen großen Anlagen, die jetzt irgendwo aufgestellt werden. Ich glaube, in der Schweiz gibt es eine, die dann so große Luftfilter haben und aus der Umgebungsluft das CO2 rausfiltern. Und das ist die Frage, ja gut, das ist erstens ist das sehr aufwendig und zweitens, was machen wir denn damit? Dann haben wir dieses gasförmige CO2 und dann wird es vielleicht versucht, in irgendwelche unterirdischen Kammern zu pumpen. Dann haben wir unten unterirdisch eine Kammer voller CO2. Kann ja auch nicht die beste Lösung sein und die sicherste. Ne?
Und es gibt ja sogar schon Maschinen, in Anführungszeichen, die CO2 aus der Luft aufnehmen, nämlich Pflanzen.
Richtig.
Und jetzt habe ich dich natürlich unterbrochen. Du kannst dann natürlich deinen CO2-Vortrag noch weiterführen. Das wollte ich nur so einwerfen.
Genau, also darauf wollte ich am Ende hinaus. Genau, also das ist eine der effizientesten Methoden, wie CO2 aus der Luft gefiltert werden kann, sind Pflanzen. So, und bei Pflanzen, das große Thema Carbon Capture, dann haben wir den CO2 und wir haben ihn nicht in Gasform, sondern wir haben ihn in einer festen Form, nämlich in Biomasse oder in Holz. Ja? Und dann ist halt nur die Frage, wie schaffen wir es, dass es halt nicht wieder in die Atmosphäre landet, in der Atmosphäre landet. Ja? Wenn man zum Beispiel ein Stück Holz verbrennt, dann wird ja das CO2, also der Kohlenstoff, der drin wird, wieder mit Sauerstoff verbunden, Energie wird frei, daran kann man sich wärmen. Aber dann landet es wieder in der Atmosphäre. Und wenn man es verkohlt, hast du ja gerade schon gesagt, diese Kohlenstoffverbindungen sind sehr stabil. Die bauen sich sehr langsam ab. Und das ist eine der Möglichkeiten, wie unsere Gesellschaft langfristig Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder raus. Also nicht jetzt, es geht nicht darum, um CO2 einzusparen, ist ja auch ein anderes Thema, sondern wirklich, okay, wir müssen das in der Atmosphäre reduzieren.
Das hatten wir ja in unserer Klimapolitik-Folge, haben wir ja auch mit Simon drüber gesprochen, dass wir an einem Punkt sind, wo wir halt nicht mehr nur einsparen können, sondern gerade als Deutschland in der EU wirklich CO2 aktiv aus der Atmosphäre ziehen müssen, weil wir in Deutschland halt mehr machen müssen als andere, damit diese Ziele unterm Strich erreicht werden können. Von daher, ja, ist ein guter Punkt. Was ich aber auch noch gelesen habe, was ein Problem ist, es gibt gar nicht so extrem viel Biomasse im Moment, weil wenn man Pflanzenkohle herstellen möchte, braucht man ja Biomasse, am besten Abfall, also man pflanzt da ja jetzt nicht extra Bäume für an, sondern nimmt halt irgendwo Abfallstoffe, dass es davon aber gar nicht so viele gibt, weil sehr viel in die Biogasanlagen geht und da dann verbraucht wird. Deshalb buhlen diese beiden Möglichkeiten so ein bisschen um die Biomasse, die übrig bleibt. Also gerade Abfälle sind wohl gerade ein begehrter Rohstoff, was das angeht. Aber da sehe ich doch bei der Pflanzenkohle schon noch irgendwie die Nase vorne. Aber da scheint ja der Absatzmarkt im großen Stile in Sachen Landwirtschaft einfach noch nicht da zu sein, um da mithalten zu können.
Gerade bei der Biogasanlage ist ja auch wieder, ne, der Kohlenstoff wird dann in Gas umgewandelt und am Ende wird das Gas verbrannt und landet wieder in der Atmosphäre. Bei Biogas ist doch auch die Thematik, dass man sagt, ja, viele Ackerflächen fallen dafür an, dass man nur etwas anbaut, damit man es später in die Biogasanlage schmeißt. Aber was ich gerade im Kopf hatte, waren weniger Überbleibsel von der Maisernte zum Beispiel, sondern Holzabfälle. Ich hatte mal gelesen, 2016 oder 15 gab es 10 Millionen Tonnen Altholz in Deutschland, was angefallen ist. Und der größte Teil, also wirklich 80-90% davon, wurden, wie nennt sich das, thermisch verwertet. Also sie werden verbrannt.
Ja, ja.
Und das ist schon mal eine Masse.
Ja. Das ist ja dann, wenn man sagt, okay, dabei wird das ganze CO2 wieder frei, dann ist es natürlich was, wo man sagt, okay, thermische Verwertung ist dann vielleicht nicht, klar, da gewinnt man wieder Energie raus, aber das ist halt dann auch keine saubere Energie, ne? Also weil wir dann auch einen hohen CO2-Ausstoß haben, dann ist natürlich sinnvoller, das irgendwie zu capturen. Und du hast ja auch gesagt, bei der Pyrolyse, also bei der Produktion von Pflanzenkohle, wird ja Holzgas frei, was man wieder als Energiequelle nutzen könnte. Also es ist ja nicht so, dass man dann Energie extern zuführen muss, sondern diese Pyrolyseanlagen treiben sich ja nach einer kurzen Zeit selber an und produzieren sogar mehr Energie, als sie selber für den Prozess brauchen, sodass ich da viele Vorteile bei der Pflanzenkohle sehe. Man merkt schon, unser Podcast hat nicht umsonst das Pflanzenkohle im Namen mit drin. Ja, also wenn wir jemanden unter den Zuhörern haben, der sich sehr für Biogas oder thermische Verwertung einsetzt, gerne in den Podcast. Wir sind, glaube ich, sehr gute Diskussionspartner. Wir sind da sehr offen für andere Vorschläge. Aber hier treffen wir wahrscheinlich zwei gleiche Meinungen aufeinander. Deshalb hier die Laudatio auf die Pflanzenkohle. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zur Terra Preta. Richtig. Also, ne, wir sind ja jetzt auch dazu übergegangen, Terra Preta und Pflanzenkohle so ein bisschen gleichzusetzen. Terra Preta, ich habe gehört, die wird in Südamerika sogar abgebaggert und dann verkauft, was natürlich auch nicht der Sinn sein kann. Deshalb von mir da eher die Idee, Leute, na gut, sie wird wahrscheinlich nie nach Deutsch oder hoffentlich nicht nach Deutschland verkauft, sondern bleibt wenigstens auf dem Kontinent. Aber trotzdem der Aufruf vielleicht, dasselbe auszuprobieren. Und das ist, denke ich auch was wir ausprobieren werden. Was würdest du denn sagen, wäre denn was Gutes, was wir darauf anpflanzen können, um das zu testen? Direkt die Tomaten oder doch den Kürbis, weil Kürbisse Kürbisse sind?
Also ich würde was nehmen, was man gut vergleichen kann. Und dann würde ich auch Vergleichsbitte ziehen, einmal, ne, mit den verschiedenen Therapeuten, die wir dann schaffen. Und Vergleichsbitte, wo wir keinen Therapeuten reinbringen. Vielleicht eine Vergleichsbitte, wo wir nicht düngen. Und ich glaube, mit einem Starkzehrer käme man da schon weit, weil da kann man sehen, okay, was kann die jetzt wirklich leisten? Bei einem Schwachzehrer siehst du wahrscheinlich weniger Unterschiede.
Das Coole bei den Tomaten ist, ich weiß, dass wir im Studium mal so, als wir ganz am Anfang gelernt haben, wie funktionieren so Studien mit Pflanzen, haben wir Tomaten genommen, weil man da die Anzahl der Früchte sehr gut vergleichen kann. Ne? Also wenn die dann mehr Früchte, mehr Blüten oder schneller, die bringen, war jetzt vielleicht auch nur ein Beispiel bei uns, aber ich fand es da sehr anschaulich, konnte man sehr gut vergleichen. Oh, ist halt so eine gute Zahl, ne? Wenn du da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Erbsenschoten hast, dann musst du schon sehr viel zählen und da dich rumwühlen. Bei Tomaten fallen die sehr schnell ins Auge. Und bei Kürbissen hat man halt dann sehr wenig Früchte wahrscheinlich, also vergleichsweise. Mhm. Deshalb wäre meine Idee die Tomate, aber man kann natürlich auch beides machen, ne? Ja. Macht man die Beete ein bisschen größer?
Also ich würde auch, ganz ehrlich, ich wäre da auch bei dir, ich würde dann auch das Zugeständnis machen, Tomaten anzupflanzen. Ich sehe halt, ich meine, die Kürbisse, die wuchern, ne? Und wenn du jetzt nur ein kleines Vergleichsbild hast, sind dann innerhalb von ein paar Wochen wuchert die dir einfach da drüber und dann hast du ja keinen richtigen Vergleich mehr, wenn er sich dann noch aus anderen Ecken irgendwo was herzieht.
Ja, ja. Ich war die Tage noch beim Nils, ihn besuchen, liegen sehr viele Kürbisse rum. Also man denkt das nicht, man denkt, ich würde immer Spaß machen mit den Kürbissen, aber nee, das quasi das halbe Haus ist mit Kürbissen vollgestellt.
Ja,
so viel ist es natürlich nicht, aber es sind doch viele Kürbisse da.
Übrigens.
Es wachsen sogar noch welche. Sind noch nicht mal alle geerntet.
Wo wir gerade eben bei Tomaten waren, da kann ich auch mal ein Zugeständnis machen. Bisher haben wir immer nur gehört, was du nicht magst, Kastanien und Kürbisse.
Ah, endlich.
Ich mag keine rohen Tomaten oder ich esse sie ungern, sag ich mal so.
Aber hast du nicht mal gesagt, du wolltest üben, die zu essen?
Ich hab's auch geschafft, also ich kann sie essen. Das hat mich seit meiner Jugend beschäftigt, weil ich das ich kam damit überhaupt nicht klar, dass ich etwas nicht mochte. Weil ich halt einfach so diese Idee hatte, ich möchte ein pflegeleichter Charakter sein, ne, sehr anpassungsfähig und alles mal irgendwie ausprobieren. Und dann habe ich mich über Jahre sehr qualvoll an das Essen von rohen Tomaten gewöhnt, aber ich esse sie immer noch nicht gerne. Ich würde jetzt nicht so in eine Tomate reinbeißen.
Für den Versuch müsstest du sie ja nicht essen, du musst sie nur zählen. Ja. Von daher ist das, glaube ich, ganz okay. Aber so auf einer Pizza oder so Tomaten.
Sobald sie irgendwie,
das ist okay, irgendwie passierte.
Gekocht, gebacken, frittiert, gebraten, das geht alles.
Okay, nur nicht roh. Wie sieht's mit der Therapeute aus? Ist da noch irgendein Punkt unbeantwortet geblieben, der dich sehr interessiert oder den du noch rausgefunden hast? Wie sieht das aus?
Nö, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Ja. Doch, ich glaube, ich bin durch soweit.
Also, genau, ich bin eigentlich auch durch. Falls jemand von unseren Zuhörern schon mal selber Therapeuter hergestellt hat, gerne melden. podcast@keep-it-grün.de, grün mit UE, und dann könnt ihr auch Feedback oder so loswerden. Nils, hast du noch was?
Mir ist nämlich eingefallen, was deine Hausaufgabe war. Ah, zwar hast du erzählt, dass Hühner zwei Blinddarme haben und dass die für irgendwas wichtig sind.
Ah, Mist.
Wofür sind die Hühnerblinddärme wichtig?
Okay, wir haben ja diese Woche keine Hausaufgaben.
Dann krieg ich hier meinen
ersten Strich. Ja, ich muss sagen, ich habe eine kurze Story dazu. Ich habe in meinem Studium, ich habe mich früh auf Pflanzen meinen Schwerpunkt gelegt, aber am Anfang haben wir auch über Tiere geredet. Und da hatte ich ein Modul, da ging es um Nutztiere. Und da habe ich mir extra so ein Buch zugekauft, Anatomie von den Nutztieren, und da steht das drin und da wollte ich das nachlesen. Das Buch ist aber jetzt, ich bin jetzt nicht mehr in meiner Wohnung und deshalb habe ich das Buch nicht da. Und deshalb, das ist jetzt meine Ausrede, warum ich es vergessen habe.
Hast du dir schön zurechtgelegt.
Genau. Da habe ich die ganze Folge drauf gewartet. Deshalb bin ich am Anfang nicht drauf gekommen. Aber Asche auf mein Haupt. Ich guck's nach. Da kann ich euch anbieten, dass ich einen Ratgeberartikel geschrieben habe zum Thema Pflanzenkohle, den ihr euch gerne angucken könnt. Da werde ich auch das Therapeuter-Rezept vielleicht nochmal mitpacken oder noch einen zur Therapeuter schreiben. Schaut da gerne bei keep-it-grün.de vorbei. Ist langsam im Aufbau, es kommen immer mehr Ratgeberartikel dazu. Da könnt ihr ein bisschen die Hintergrundinfos dazu schlemmen. Gut, da hast du mich hier jetzt nochmal aufs Glatteis geführt zum Ende hin. Aber gut, dass du wenigstens unser Vorzeige-Hausaufgaben-Bearbeiter bist. Kriege ich meinen ersten Strich verpasst heute.
Ja,
aber ich hol's nach zum nächsten Mal. Heute haben wir keine Hausaufgaben auf, ist richtig? Ist uns nichts eingefallen?
Noch nichts.
Okay. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht bearbeiten wir irgendwas anderes zur nächsten Folge. Ansonsten haben wir ja jetzt gehört, dass wir beide durch sind. Dann würde ich sagen, letztes Mal haben wir so lang gemacht, machen wir diesmal ein bisschen früher Schluss. Und da würde ich die Stunde damit beenden, wenn du damit einverstanden bist.
Von mir aus gerne.
Alles klar. Wie sieht es aus mit Keep It Short? Du bist doch der Vorantreiber unserer kurzen Podcast-Folgen.
Verdammt, ja, jetzt, ich hab's vorangetrieben, dass wir es reinbringen und jetzt ist immer noch nichts passiert. Ich arbeite dran.
Okay, gut. Dann bin ich ja wenigstens nicht der Einzige, der seine Hausaufgaben nicht komplett gemacht hat. Okay, nein, aber kein Problem. Ich denke, da kommt aber bald auch was, ne? Unsere kurzen Folgen, 5 Minuten, 10 Minuten, genau, wo wir so ein Thema erklären wollen. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir uns hier gegenseitig zerfleischen, kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, folgt uns. Ihr könnt auch gerne unseren Podcast abonnieren bei Spotify und so. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neuer Podcast so online kommt. Ansonsten Instagram, ihr kennt die Seiten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht macht ihr ein bisschen Therapeuter selber. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.
Tschüss.